Ja. Jetzt, das ist immer so eine Floskel, aber es ist wichtig, zu sagen, zu überlegen, wie wir hier sind. Ich finde es schon nochmal gut, zur Stille zu finden jetzt und zur Ruhe und die Räume des Wortes Gottes zu betreten. Das ist wie ein Schloss, wie ein staunenswertes Haus, wo wir drin umhergehen können, was wir entdecken können. Und ich fühle mich mehr wie so ein Reiseführer, der einfach ein paar Sehenswürdigkeiten dieses Raumes oder dieser Räume und dieser Gänge ausleuchtet und beschreibt und der einfach ein paar Hinweise gibt, was es alles zu entdecken gibt. Also es ist nicht so sehr die emotionale, auch nicht so sehr die Verstandesebene, mit der wir das Wort Gottes betrachten und mit der wir hier anwesend sind, nach dem Motto, oh, das ist ja interessant, oh, das ist aber auch, kann man auch anders sehen, man kann das immer anders analysieren und definieren. Das ist aber nicht die Hauptebene, mit der wir das Wort Gottes betrachten, sondern die Hauptebene ist tiefer, die Hauptebene ist eher so wie die Betrachtung eines wunderbaren Sonnenaufgangs oder eines Untergangs und einer wunderschönen Landschaft. So eher müssen wir uns das vorstellen, wenn wir an das Wort Gottes herangehen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und das ist die Art und Weise, wie wir auch hier anwesend sind, in unserem Bewusstsein. Nicht analysieren, nicht alles bewerten, nicht nur bewerten. Wir dürfen natürlich auch den Verstand benutzen, aber der Verstand ist nur ein Instrument. Der Verstand soll nicht alles blockieren, was wir jetzt hören und was wir jetzt teilen. Ich habe mir überlegt natürlich und gebetet auch, was wir jetzt im neuen Jahr betrachten können und womit wir starten können. Und ja, bin dann auf eine Stelle gestoßen, die sehr bekannt ist, aber ich glaube, die haben wir noch nicht so richtig mal als Reihe durchgenommen. Und ich würde gerne mit euch da mal heute einsteigen und anfangen, uns in der Bergpredigt ein bisschen umzuhören und umzuschauen und so ein bisschen zu gucken, was die berühmteste aller Predigten, die je gehalten worden sind, uns eigentlich zu sagen hat und mitzuteilen hat für uns heute. Und auch hier ist wieder nochmal die Erinnerung daran, wenn wir Texte lesen, wenn wir die hören, wenn wir die sehen, wenn wir die betrachten, dass wir uns eher so fühlen wie so ein berühmter Geiger, der mal gefragt wurde, warum ist das bei dir so anders? Ich weiß nicht, ob es David Garrett war, wahrscheinlich nicht, aber es war ein anderer berühmter Geiger. Warum sind die Menschen so berührt bei dir, wenn du Geige spielst? Warum zieht das so viele Menschen in den Bann? Und da hat er gesagt, ja, ich spiele erst dann Geige, wenn ich selber in meiner Seele berührt bin. Und erst dann spiele ich vor anderen. Und diese Aussage, die ist die Art und Weise, wie ich mir wünsche, dass wir das betrachten, dass wir hier sind, dass wir uns selbst zu den Füßen von Jesus hinsetzen und dass wir einfach nur da sind und sitzen und hören und in einer tiefen Gemeinschaft mit ihm diese Worte betrachten. Nicht als Paragraphen oder als Anleitung, wie können wir jetzt ein gutes Leben führen oder wie können wir jetzt gut Christ sein oder womöglich, wie können wir gute Politik machen. Für all das wurde die Bergpredigt schon verwendet, ich will nicht sagen missbraucht, aber sie wurde für all das schon verwendet, sondern dass wir uns zu den Füßen von Jesus hinsetzen, der Meister genannt wird, der Lehrer genannt wird, der Rabbi genannt wird. Und das bedeutet viel mehr als Lehrer bei uns heute. Das bedeutet nicht, in eine Klasse zu gehen, Unterricht zu halten und wieder wegzugehen, sondern das bedeutet Lebensgemeinschaft. Damals war Jünger und Lehrer, das werde ich gleich noch näher erklären, war eine Lebensgemeinschaft. Und dass wir uns in diese Lebensgemeinschaft hineinbegeben und sagen, wir sitzen zu den Füßen von Jesus und wir sind in seiner Gegenwart und lassen uns diese Worte mal auf der Zunge zergehen, die er uns mitteilt. Das ist das Setting, das ist das, was ich vorausschicken möchte, wenn wir jetzt etwas näher einsteigen. Die Bergpredigt erstmal im Überblick. Die ist zu finden in dem Neuen Testament, im ersten Buch, was man findet. Und das erste Buch heißt Matthäus. Das ist ein Bericht oder eine Biografie, könnte man auch sagen, über Jesus, die ein Freund von Jesus aufgeschrieben hat, ein extrem gelehrter jüdischer Gelehrter namens Matthäus. Und dieser Matthäus hat ganz viele Begebenheiten, Lehren und Taten von Jesus berichtet. Und wir finden sie in Kapitel 5 bis 7 von dem Evangelium von Matthäus. Eine ähnliche Predigt, sowas Ähnliches hat Jesus häufiger gesagt, findet sich in Lukas. Und bei Lukas ist es nicht eine Bergpredigt, sondern da ist es eine Feldrede. Da befindet sich Jesus auf einem Feld. Aber ganz viele Sachen sind parallel. Aber wenn man die sucht, findet man sie gut in Matthäus 5 bis 7. Ich habe schon gesagt, es ist die berühmteste Predigt aller Zeiten. Viele Menschen haben sich da viel mit beschäftigt und haben auch das versucht, als Wahlprogramm zu benutzen oder als Regeln für jedermann. Und ich möchte daher etwas tiefer einsteigen in die Missverständnisse. Wie die Bergpredigt missverstanden worden ist in der Vergangenheit und häufig jetzt noch missverstanden wird. Das erste Missverständnis ist die Verallgemeinerung. Das will ich gleich näher erklären, aber ich gebe schon mal einen Überblick, als ob die Bergpredigt für alle Zeiten, für alle Menschen und für alle Situationen verfasst wurde und geäußert wurde. Zweites Missverständnis, eine willkürliche Auswahl, als ob man sozusagen nur so ein paar Teile nehmen kann und sagen kann, ja, das, damit kann ich mich anfreunden, das kann ich gerade noch so verstehen, aber das andere, das finde ich komisch. Auch das ist ein Missverständnis. Das dritte ist Abmilderung. Und vielleicht fühlen sich manche da auch schon getroffen, dass wir, wenn wir Worte lesen in der Bibel, dass wir die Tendenz haben zu sagen, oh, das klingt mir jetzt aber zu steil, diese These, die da steht, dieser Satz, dieser steht. Also das, nee, das, da muss man mal erstmal so ein bisschen das alles anders verstehen und so weiter und so fort. Das ist also auch eine Tendenz, oder man sagt, meinetwegen, ja, die ganz Heiligen, ja, die geistlich Reinen oder die ganz weit gekommenen im Glauben, ja, oder die moralisch Korrekten, die können das vielleicht. Ich aber ja natürlich nicht. Und schon sind wir wieder in so eine Falle getappt, ein Missverständnis der Abmilderung. Und dann das vierte Missverständnis, was ich erwähnen möchte, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist die Christusvergessenheit. Wir vergessen, dass wir zu den Füßen von Jesus sitzen und hören, dass wir in seiner Gegenwart hören und dass wir in seiner Kraft sind und stehen und dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns wohnen haben durch die Verbindung mit Jesus. Das vergessen wir. Und dann auf einmal kriegt man komische Gewissensbisse, Schuldgefühle und denkt, wer lebt schon so, wie das da beschrieben ist? Und wir vergessen, dass Christus derjenige ist, der das tut und der bei uns ist. Jetzt noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Missverständnis 1, Verallgemeinerung. Es wurde so verstanden, dass die Bergpredigt ein Programm für eine bessere Welt ist, zum Beispiel, für eine gerechtere Welt. Und dann sagt man so, ja, wenn jetzt alle danach leben würden, dann wäre die Welt besser. Und dann kommt man dahin und sagt, ja, Christsein bedeutet wahrscheinlich so etwas, dass ich nach bestimmten Regeln lebe. Das bedeutet wohl Christsein. Nach gerechten, guten Lebensregeln zu leben. Ne? Könnte man denken. Würde man vielleicht so nicht deutlich sagen, aber man könnte es denken. Und man denkt, das ist so ein Idealzustand, der da beschrieben wird. Und das ist falsch, sondern wir müssen sehen, für wen ist die Bergpredigt überhaupt ausgesprochen worden. Das ist der Weihnachtsbaum ist ein bisschen im Wege. Aber die Bergpredigt fängt an mit folgendem Satz, Matthäus 5, Vers 1, nachdem er, gemeint ist Jesus, sich gesetzt hatte, also man hat damals im Sitzen gelehrt, ist auch heute noch so, das war immer eine heilige Geste und vor allem erst recht, als er auf den Berg gestiegen ist, das erinnert sofort an den Berg von Mose, und dann setzt er sich und dann traten seine Jünger zu ihm. So fängt das an. Das heißt, es ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, das sieht man auch an verschiedenen anderen Stellen in der Bergpredigt, dass diese Worte zunächst Jüngerbelehrung sind. Das heißt, für die Schüler, für die Leute, die seine Freunde sind, die zu ihm gehören, die er gerufen hat, die schon alles Mögliche hinter sich gelassen haben und die bei ihm sozusagen wohnen, Tag und Nacht mit ihm Gemeinschaft haben. Für die ist das. Und das ist wichtig, denn die haben Gnade erfahren. Die haben Annahme erfahren, die haben Vergebung erfahren. Wir können also nicht die Bergpredigt nehmen und sagen, so Leute, jetzt lebt mal alle nach den Regeln, ja, und dann seid ihr gute Menschen oder dann seid ihr gute Christen oder so. Sondern an erster Stelle steht Jünger sein. Und das bedeutet Christ sein, das bedeutet zu Jesus gehören, das bedeutet Gnade empfangen zu haben. Gnade, das ganze Leben umhüllt von Zuwendung, von bedingungsloser Annahme, von Vergebung. Das ganze Leben ist durchtränkt davon. Das bedeutet Jünger sein, Christ sein, zu Jesus zu gehören. Also da traten seine Jünger zu ihm. Und wir können das nicht so hochhängen und diese Bergpredigt-Aussagen oder auch andere Aussagen in der Bibel überall von Leuten verlangen und auch von uns selbst verlangen, ohne Gnade. Das geht gar nicht. Und im Herz der Bergpredigt steht die Vergebung von der Schuld. Und das bedeutet Jünger sein. Ein angenommener, gerechtfertigter, selbstsüchtiger Mensch zu sein, der immer noch Sünder ist, aber gerechtfertigt und angenommen und vergeben ist. Jetzt muss ich mal einen weitermachen. Matthäus 4 zeigt uns das noch etwas genauer. Was bedeutet es, das ist ja so ein altes Wort, ne, Jünger sein, aber ich habe ja schon gesagt, es ist sowas wie in einer Lebensgemeinschaft sein mit einem Mentor, mit einem Lehrer, von dem man durch das praktische Leben und das durch das praktische Mitgehen, das bedeutet Nachfolge, mitgehen, lernt. Das bedeutet eigentlich Jüngerschaft. Matthäus 4 zeigt das, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der später Petrus genannt wurde, und seinen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus am Strand zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie saßen mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und flickten Netze. Auch sie forderte Jesus auf, mit ihm zu gehen. Da verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Wir sind immer noch beim Missverständnis 1, Verallgemeinerung. Es ist eine Jüngerbelehrung, eine Ansage, eine Mitteilung, eine Ausführung, ein paar Geschichten, ein paar Witze macht Jesus in der Bergpredigt. Die Juden hatten ja wahnsinnig viel Humor, haben wir ja auch bei Martin Buber gesehen. Kleine Anekdoten, kleine Geschichte, auch Übertreibungen, auch bildreiche Worte werden verwendet und er sagt das zu seinen Auszubildenden, die er liebt, die ihn lieben, die mit ihm in einer Lebensgemeinschaft zusammen sind. Zu denen sagt er das, nicht, daher nicht verallgemeinern. Nochmal zusammengefasst, was ist ein Jünger, was ist eine Jüngerin? Erstens, wir haben das eben gesehen von Petrus und von Andreas und von den Zebedäus-Söhnen, sie haben einen göttlichen Ruf gehört. Jesus ist vorbeigegangen, hat gesagt, kommt mit mir. Zweitens, sie haben Dinge verlassen, zum Beispiel ihre Netze. Sie haben etwas hinter sich gelassen. Und wenn man es ganz krass sagt, wenn man es also wörtlich, buchstäblich nimmt, haben sie eigentlich fast alles hinter sich gelassen. Sie haben für eine bestimmte Zeit, später sind sie dann ja auch wieder Fischer geworden, aber für eine bestimmte Zeit haben sie alles hinter sich gelassen. Und das Dritte, sie sind in eine Lebensgemeinschaft mit Jesus eingetreten. Jetzt könnte man natürlich denken, dieses Wort Jünger, was ich versucht habe, etwas zu erläutern, das betrifft ja nur die Leute von damals. Da sind ja Leute gewesen und die hat Jesus angesprochen, aber Jesus geht ja heute nicht rum und geht jetzt zu dir oder zu mir und sagt, komm mit mir. So nach dem Motto, er greift meine Hand und ich kann ihn anfassen, er fasst mich an und sagt, komm jetzt mit. Das heißt, gilt das vielleicht nur für die Zeit damals? Hat das heute keine Bedeutung mehr, auch dieses Wort? Jüngerschaft. Und da stellen wir fest, dass nachdem Jesus ans Kreuz genagelt worden war, beerdigt worden war, aber wieder auferstanden worden war, auferweckt worden war und dann schließlich in die unsichtbare Dimension Gottes zurückgewechselt ist, danach werden die Leute, die als Gemeinde zusammenleben, Jünger genannt. Das sehen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 1 zum Beispiel. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da werden sie wieder so genannt, obwohl Jesus gar nicht sichtbar zum Anfassen da war. Die konnten nicht sagen, hier, hallo Meister, wie soll ich denn das und das machen? Das konnten die ja früher machen, das konnten sie aber nicht mehr, weil Jesus gar nicht mehr da war, körperlich anwesend. Sie werden aber trotzdem Jüngerinnen und Jünger genannt. Und auch später in Matthäus 28, nachdem Jesus auch schon auferstanden war, sagt Jesus zu seinen Leuten, geht und macht alle Völker zu Jüngern. Also das dürfen wir durchaus heute noch auf uns beziehen. Und sollen es auch. Und können es auch. Dass wir sagen, Jünger sein heißt Christ sein. In einer Lebensgemeinschaft mit Jesus sein. Das ist also nicht zuerst so eine Beziehung, die wir haben zu einer Botschaft oder einer Lehre oder ja, auch zu einem Buch, sondern es ist ein Verhältnis zu einer Person. Das bedeutet Jünger sein. Das zweite Missverständnis, willkürliche Auswahl. Da möchte ich einfach nur einen Vers zu zeigen, Matthäus 5, Vers 19. Wer darum eines dieser Gebote, gemeint sind überhaupt Gebote der Bibel, und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Also hier stellt man fest, der göttliche Wille umfasst alles. Es ist einfach nicht möglich, dass wir sagen, die Stelle verstehe ich, die nehme ich, die verstehe ich nicht, die nehme ich nicht. Diejenige, mit der stimme ich überein, da stimme ich nicht mit überein. Und die klingt mir zu steil und ein bisschen zu anspruchsvoll. Die nehme ich nicht. Das ist eine umfassende, ganzheitliche, also ein ganzheitliches Wort, was auf uns zukommt. Das dritte Missverständnis, oh, das ist ein bisschen durcheinander, das ist die Abmilderung. Da habe ich mich am meisten ertappt gefühlt dabei, weil ich dann auch denke, viele Dinge, ja, brauchen wir nicht ganz so hochhängen. Ne? Aber wenn Jesus hier sagt, das Kapitel kommt auch noch, Matthäus 7, Vers 24, das ist die Geschichte von dem einen Mann, der sein Haus auf ein gutes Fundament baut, und der andere Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und da sagt Jesus dann, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Das bedeutet, die Bergpredigt, wenn wir da einsteigen, wenn wir da umhergehen und uns die Aussagen betrachten, die Sehenswürdigkeiten in Augenschein nehmen, dann bedeutet das, das ist zum Tun gedacht. Und wenn Jesus sagt, dass es zum Tun gedacht ist, dann bedeutet es, man kann es auch tun. Jesus sagt ja nicht, es ist gut, sein Haus auf ein gutes Fundament zu bauen. Also man nimmt ja eine Betonplatte oder man nimmt damals einen Felsen oder einen steinigen Boden. Ja, und man sagt ja nicht, das soll man machen, das ist gut, aber das geht gar nicht. Das ist ja Quatsch. Es muss ja dann auch gehen, wenn er sagt, so ist jemand, der das tut. Also die Bergpredigt ist zum Tun, zum praktischen Umsetzen. Und daher ist auch eine Abmilderung nicht angesagt nach dem Motto, ja, das ist vielleicht doch nicht so richtig gemeint. Ja, oder vielleicht ist das für die Leute, die im Kloster sind. Ja, gut, ich glaube, die schaffen das auch. Die können das auch. Die beschäftigen sich auch jeden Tag damit. Für die ist das gedacht. Aber für mich, ich bin im normalen Beruf, für mich sind doch diese Worte nicht. Aber da ist eine gewisse Spitze drin für uns. Da ist eine gewisse Schärfe auch drin, die aber mit Humor gewürzt ist und mit vielen Bildern gewürzt, mit viel jüdischem Witz gewürzt ist. Und vor allem, die mit Jesu eigener Anwesenheit umschlossen ist und mit seiner Gnade umschlossen ist. Aber diese Spitze für uns ist trotzdem da. Und es ist eine wirkliche Frage auch an mich, was zum Beispiel Versöhnungsbereitschaft anbelangt oder Ehrlichkeit anbelangt. Das sind Themen, die in der Bergpredigt vorkommen. Gilt das für mich auch? Und wie gilt das für mich? Und wie versöhnungsbereit und wie ehrlich lebe ich? Das sind Spitzen, das sind Fragen mit viel Gnade gewürzt und viel Humor gewürzt, die ich an mich ranlassen möchte. Und das letzte Missverständnis, die Christusvergessenheit, schon oft erwähnt, man sagt, ja, wenn jemand Ja sagt, wer meint das schon immer so? Wer sagt schon immer Ja und meint es auch? Wer sagt schon immer Nein und meint es auch? Wir sind doch alle irgendwie mal so ein bisschen wischiwaschi und wissen es selbst nicht und stellen fest, wir haben Ja gesagt, meinten aber eigentlich Nein. Jesus sagt aber, dein Ja sei Ja, dein Nein sei Nein. Also sagen wir, ja, wer lebt schon so? Wer macht das schon so? Oder wer tötet nicht mal jemand anders mit Worten? Wer reagiert nicht mal über? Aber Jesus sagt, wenn du jemanden schon verfluchst mit Worten, dann hast du ihn getötet, dann hast du ihn ermordet sozusagen. Ja, dann, wer macht das denn schon nicht? Also wer macht das denn schon? Und an der Stelle ist es immer wieder entscheidend wichtig, die Spitze und die Anstachelung an uns zu hören und stehen zu lassen und gleichzeitig Christus nicht zu vergessen. Und das heißt Gnade nicht zu vergessen. Und das heißt bedingungslose, voraussetzungslose Liebe und Annahme und Vergebung nicht zu vergessen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, schreibt Matthäus am Ende der Bergpredigt, waren alle von seinen Worten tief beeindruckt, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Das ist der letzte Satz der Bergpredigt. Das ist also nicht der Satz, sondern das ist die Beschreibung, die Reaktion der Bergpredigt, der letzte Satz in Kapitel 7. Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Das heißt also, wenn Jesus lehrt, dann setzt er eine Verheißung in dein Leben, einen Trost und auch eine Kraft in dein Leben durch die Worte, die er dir sagt. Und das ist ein riesiger Unterschied dazu, als wenn irgendjemand anders lehrt. Und deswegen, wenn wir die Worte von Jesus hören, dann ist in den Worten von ihm Vollmacht. Und das ist in den Worten von ihm, ist Kraft zum Handeln und Energie zu gestalten. Das Leben zu gestalten und auch die Welt zu gestalten, die Umwelt zu gestalten. Das ist ein riesiger Unterschied. Deswegen lass uns nicht durch solche Worte uns irgendwie zu sehr kirre machen lassen, die manchmal sehr steil klingen und sagen, oh, was bin ich doch für ein zerknirschter Sünder. Ich lebe ja sowieso immer nur falsch. Ich habe ja sowieso alles verkehrt gemacht und ich mache ja auch jetzt alles verkehrt. Sondern lass uns verlassen auf Jesus, uns verlassen auf Jesus und lass uns Jesus zentriert leben. Lass uns aus der Gemeinschaft mit ihm heraus leben und diese Worte hören und aufnehmen. Missverständnis im Überblick nochmal, Verallgemeinerung, willkürliche Auswahl, Abmilderung und Christusvergessenheit. Soweit an dieser Stelle und wir steigen dann beim nächsten Mal ein in die Seligpreisungen, wo es um das Glücklichsein geht und um das Glück im Leben und die Frage, wer ist eigentlich glücklich zu nennen? Danke, Jesus, dass du uns mit deiner Gnade und mit deiner Vergebung entgegenkommst und mit deiner Zuwendung und dass du keine Bedingung stellst an uns. Danke, dass wir das auch in der Jüngerberufung sehen können, wie du Menschen gerufen hast, mit dir zu gehen. Und ich wünsche mir, dass heute Morgen Menschen diesen Ruf hören und sagen, ja, da ist ja mein Name auch gemeint mit. Komm, geh mit mir. Ich wünsche mir, Heiliger Geist, dass du das jetzt persönlich übersetzt in Situationen von Menschen hinein. Amen.